Der Buddha hatte das Lied in 171 vorgeschlagen zum Singen, wo es heißt, wenn Erd und Himmel auch vergehen. Diese Geschehnisse liegen also vor uns und wir wollen dazu das Wort Gottes aufschlagen in Offenbarung Kapitel 21 und dies zum Gegenstand unserer heutigen Betrachtung nehmen. Kapitel 21, Vers 1 in der Offenbarung. Da sagt Gottes Wort: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Soweit Gottes Wort. Wenn wir heute in dieses Kapitel 21 hineinschauen, dann tun sich unserem Auge gewaltige Dinge auf. Dinge der Zukunft. Es sind Bilder kommender Geschehnisse. Und dabei empfangen wir zugleich auch einen gewissen, einen bestimmten Hauch von der Ewigkeit. Dieser Vers 1, der verlesen wird, redet doch vom ewigen Zustand. Dort, wo die jetzigen Himmel und die jetzige Erde und das Meer nicht mehr sein wird. Und das wird eine Abfolge sein, in der Gott in dem Werke seiner Liebe ruhen wird. Er kommt also darin zur ewigen Ruhe. Und wir werden zeitparallel dort zur Ruhe gekommen sein in ihm, in Christus. Es ist doch und bleibt doch das sehnsüchtige, zukünftige Ziel aller Erretteten, von der Unruhe des uns umgebenden Lebens nun in Ruhe bei unserem Herrn zu sein. Der Textvers zeigt uns also einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es ist nicht eine Erde, wie wir sie kennen, von der Gottes Wort hier redet, auf welcher die Ungerechtigkeit Triumph hält. Es ist auch keine Erde durch Umschöpfung, wie in der Zeit der tausendjährigen kommenden Regierung Jesu Christi auf Erden, auf welcher Gerechtigkeit herrschen wird, sagt die Bibel, sondern es wird ein neuer Himmel, eine neue Erde sein, wo Gerechtigkeit herrschen wird, ewiglich. Und das ist zukünftig. Ewigkeitsverbunden. Genauso wie wir vom materiellen Leib hin zum geistlichen Leib verwandelt werden, so verwandelt Gott diese materielle Erde in eine geistliche Erde. Und genauso wie wir die Veränderung von der Vergänglichkeit durch Gericht zur Ewigkeit erhalten, weil Christus für uns in dieses Gericht gegangen ist, so verändert sich diese vergängliche, die sündige, jetzt schaubare Erde durch das Gericht. Nach 2. Petrus 3, Vers 12. Und dies alles wird geschehen durch den einen, den verherrlichten Menschen, der auf dem Throne sitzt und der da sagt, siehe, ich mache alles neu, Vers 5 in unserem Kapitel. Und dieser, der das sagt, ist derselbe, den wir im Kapitel zuvor auch auf dem großen weißen Throne sahen, Kapitel 20, Vers 11. Und da heißt es, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Gewaltige Aussagen. Es ist schon von Wichtigkeit, dass wir ein wenig Bescheid wissen über diese Erde, auf der wir selbst Jahre unseres irdischen Lebens verbracht haben, zu wissen, was mit ihr geschieht. Allein diesem einen hat der Vater, wie es in Johannes 5, Vers 22 und Vers 27 heißt, das ganze Gericht übergeben. Wir könnten fragen, warum? Die Bibel antwortet darauf und sagt, weil er des Menschen Sohn ist. In der Apostelgeschichte, Kapitel 10, da bezeugt das Petrus. Der hat ja immer sehr prägnante und scharfe Formulierungen zur Hand und sagt, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebendigen und Toten ist. Da drückt sich eigentlich alles darin aus. Ob wir wollen oder nicht, wir haben's mit dem Menschen und Gottes Sohn zugleich, Jesus, zu tun. Wohl dem. Wohl dem, der hier Christus sucht. Manche haben gemeint, sich diesem lebendigen Gott zu entziehen, indem sie einen Vertrag mit der Feuerbestattung abschlossen. Ich kann mir etwas Erbärmlicheres und Dümmeres kaum vorstellen. In den Jahrtausenden der Vergangenheit hat Gott einen Menschen gefunden, welcher die Würde besaß, dass ihm Jesus Christus alles in die Hände gelegt werden kann. Und er, und dessen dürfen wir uns versichert sein, er wird den Vater nie, nie enttäuschen. Hier sehen wir auch den Unterschied zwischen unserem Herrn und uns. Jede einzelne Sünde deines Lebens ist zugleich auch eine Enttäuschung für Gott. Auch so dürfen wir es formulieren. Darum liebt der Vater den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. So steht es geschrieben. Und die Gnade ist es, dass wir sagen können und sagen dürfen, wir lieben ihn, Jesus. Das kann natürlich nur der sagen, der sich hat durch Christus lieben lassen hin zur Erlösung. Wer nicht erlöst ist, mag das vielleicht durch Öffnen seines Mundes hervorbringen, aber Wahrheit ist darin nicht enthalten. Und damit ist ein solches Wort zugleich kraftlos. Warum haben wir denn so große Ursache, ihn zu lieben? Die Bibel sagt, weil er uns zuerst geliebt hat. Und darum können alle Erretteten gleich dem Heidenapostel Paulus mit ihm ausrufen: Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wohl dem, der das sagen kann. Für einen solchen gibt es keine Verbrennung mehr. Und das tat Jesus der Herr nicht, weil wir ihn so wundersam liebten. Nein, nein. Ohne unseren Anlass liebte er uns und bewies uns seine Liebe, indem er uns, wie die Bibel sagt, von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute. Und wer im Glauben dieses herrliche Opfer nicht annimmt, bleibt verloren ewiglich, egal ob er hohe, mittlere oder niedrige Gedanken dabei hat. Eines darf ich hier sagen, unser Verstand, unsere Gedanken erretten uns nicht. Die Bibel sagt vielmehr im Alten Testament: Verlass dich nicht auf deinen Verstand! Wer sich darauf verlässt, hat den biblischen Beweis, schriftlicher Beweis, dass er falsch liegt, dass er in der Verdammnis hineingegangen ist, sich dafür entschieden hat. Genauso hat der Herr auch damit die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben, nach Epheser 5, Vers 25. Aber nicht allein wir, und das wollen wir heute ein wenig besehen, sondern auch der Vater im Himmel hat alle Ursache, ihn zu lieben. Aber zwischen beiden ist ein gewaltiger Unterschied, den wir heute ein wenig besehen wollen und dürfen. Wir fragen wiederum, warum hat der Vater im Himmel alle Ursache, ihn zu lieben? Der Herr sagt: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Johannes 10, 17. Der Herr hat ein Anrecht auf die Liebe des Vaterherzens. Der Vater liebt den Sohn. Und Gott liebt auch uns. Aber seine Liebe findet keine Ursache dafür in uns. Eine Ursache nicht. In uns nicht. Im Sohne der Liebe schon. Er liebt uns aus seinem eigenen Herzen. Das können wir von Gott nicht sagen, dass wir aus unserem eigenen Herzen ihn lieben. Sondern wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir uns von ihm lieben lassen, überträgt er uns die Liebe. Denn die Bibel, Gottes Wort, sagt, dass seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der hat auch diese Liebe nicht, von der Gottes Wort redet. Also hat er diese Liebe in unsere Herzen hineingegossen, wodurch wir den Herrn und unseren Vater wieder lieben können und dürfen. Alle unsere Segnungen, die wir auch nur besitzen können, gründen sich deshalb allein auf das, was Gott in seinem eigenen Wesen ist. Der Vater im Himmel sah in seinem Sohne sein Wesen. Das war seine Art. Das war sein Wesen, welches der Sohn zur Schau trug. Der Sohn kam also deshalb zu uns, um uns Gottes Herz kund zu machen, was in des Vaters Herzen sei. Und teilt uns mit, und das ist das Wunderbare, der Vater selbst hat euch lieb. Das ist schon schön, zu wissen, ich werde von dem Gott geliebt, der Himmel und Erde, die sichtbaren und unsichtbaren Welten erschaffen hat. Das tut wohl, wenn man hört und weiß, der Vater hat mich lieb. Er hat uns den Vaternamen, er hat uns den Namen der Liebe kundgetan. Und weshalb tat er es? Auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, sei in ihnen und ich in ihnen, steht geschrieben. Und so sagt er, unser Herr, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und euren Gott in Johannes 20, 17. Durch den Heiligen Geist gibt er alles dies in unser armes Herz, sodass wir sagen können, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, so steht es geschrieben. Und der Vater hingegen liebt, wie schon gesagt worden war, den Sohn um des Willen, was er in ihm, dem Sohne, findet. Er ist also der, welcher seiner Liebe würdig ist. Unsere Liebe, die wir aus unserem Herzen heraus exportieren, hatte keine Würdigkeit, dem Vater gebracht zu werden. Darüber sind wir uns alle sicherlich im Klaren. Gott hat auch solches Zeug nie von uns gefordert. Denn unsere Liebe, die wir hervorbringen, ist doch dummes Zeug. Es ist doch durch die Sünde zunichte gemacht worden. Wie könnten wir Gott Verfaultes anbieten? Aber der Sohn Gottes ist des Vaters Wonne und Freude, weil sein Wesen im Sohne ist. Er konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und darum hat der Vater alles in seine Hand gegeben. Wir blicken in eine andere Zeit hinein und können sagen, alle Dinge der Erde waren einstmals in die Hand des ersten Menschen gelegt. Da im Garten Eden, wir wissen, worum es geht. Und dieser erste Mensch verlor alles, was Gott ihm gegeben hat, in einer einzigen Stunde. Das war die erste Stunde der Versuchung. Da hatte der Mensch alles eingebüßt, was Gott ihm an Vorzug und Vorrang gegeben hatte. Und da blieb nichts. Und da blieb gar nichts übrig, außer Fluch und Tod. Der Mensch hatte sein Herz geöffnet. Jetzt wissen wir, was dabei herauskommt. Dabei war der erste Mensch noch nicht einmal im sündlichen Zustand geschaffen. Jetzt erkennen wir, was aus unseren Herzen von Natur herauskommen kann. Gott aber kann völlig unbesorgt alle diese Dinge in die Hand des zweiten Menschen legen. Und darum hat er, der Vater, alles ihm übergeben. Und jeder hat es seither nun mit ihm, Christus, zu tun, ob er will oder nicht. Ob er Atheist oder sonst was ist, das spielt keine Rolle. Wer es heute nicht mit Jesus zu tun haben will, wird es zwangweise mit ihm als Richter zu tun haben müssen. Weil der Vater dem Sohn alles Gericht in die Hand gegeben hat. Welch eine Schrecknis wird es einmal sein, wenn die Augen jener Toten, die in der Auferstehung zum Gericht, zweite Auferstehung, aus ihren Gräbern hervorkommen, hervorkrabbeln, einen weißen, großen weißen Thron und einen Menschen darauf sitzen sehen. Das macht die schocking. Wortwörtlich. Allein dieser Anblick. Das Antlitz gleich dem Sohne Gottes sitzt ein Mensch auf dem Throne Gottes, auf dem großen weißen Thron. Und wenn Sie sehen, wie dieser eine Mensch, Jesus Christus, Sie alle, die Großen und die Kleinen, richten wird, und die Bibel Gottes Wort sagt, dass diese Leute, die sich haben nicht versöhnen lassen, auf tausend Punkte nicht eines antworten können, dem, der auf dem Throne sitzt. Dann wird die Erde und der Himmel vor seinem Angesicht entfliehen. Diese Menschen haben dann keine Bleibe mehr. Sie können nicht mehr zurück zur Erde, weil sie nach 2. Petrus 3, Vers 12 verbrannt wird. Aber Gott gibt ihm eine neue Bleibe, denen, die in der zweiten Auferstehung von Gott gerufen werden. Es ist die ewige Verdammnis, der zweite Tod, zweite Auferstehung, zweiter Tod, passt gut zusammen, im Feuer- und Schwefelsee. Gott ist gerecht. Diese Toten werden dem Feuersee übergeben. Und dann, jawohl, dann macht er alle Dinge neu. So redet die Bibel Gottes Wort. So einfach, so klar. Kompliziert machen nur wir es mit uns selbst. Gott ist barmherziger mit uns, als wir mit uns selbst. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein geistliches All des Segens ohne Grenzen, welches von der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist und erfüllt bleibt. Nimmt hier in dieser Aussage praktisch seinen Anfang. Jede einzelne Spur der Sünde des ersten Menschen ist dann durch den zweiten Menschen, welcher zweite Mensch dann der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes ist, zur ewigen Freude des Vaterherzens entfernt. Manchmal sagen wir, dass Gott in einer gewissen Beziehung den Menschen gewechselt hat. Das stimmt schon zum gewissen Grad. 4000 Jahre war der Herr mit dem ersten Menschen beschäftigt. 4000 Jahre. Wir sehen, dass Gott ganz andere Zahlenwerte hat als die, mit denen wir rechnen. Er hat andere Termine, er hat andere Zeiteinsätze. Sie sind viel größer und gewaltiger, wie wir sie in unserem täglichen Gebrauch oder in unserem Lebensablauf finden. 4000 Jahre war der Herr mit dem ersten Menschen beschäftigt. Er prüfte ihn, diesen ersten Menschen. Und zwar dazu und dafür, um seine Unverbesserlichkeit ans Licht zu bringen. Und beseitigte ihn, den ersten Menschen, als unverbesserlich im Tode Christi. Da hat der erste Mensch sein Ende gefunden. Wir sehen, welche große Seiten das Werk Jesu am Kreuz hat. Das Kreuz ist der Platz, wo der erste Mensch sein Ende gefunden hat. Aber in Christo, dem Auferstandenen, sehen wir einen neuen Menschen, den zweiten Menschen. Und zwar, und das müssen wir auseinanderhalten, an einem neuen Platze. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Begriffe der Heiligen Schrift ja nicht verwechseln. Und mit diesem zweiten Menschen beschäftigt sich Gott jetzt, inzwischen bald 2000 Jahre. Und auf ihn, Christus, lenkt er unsere Aufmerksamkeit. In Wirklichkeit aber stand Christus von Anfang schon vor seinem Auge. Denn nicht Adam war der Hauptgedanke, der Gott in der Schöpfung beschäftigte. Adam war doch nur, wie die Bibel sagt, das Vorbild des Zukünftigen, steht in Römer 5, Vers 14. Er war nicht mehr als das Vorbild des Zukünftigen, nämlich des zweiten Menschen, des Menschen vom Himmel. Und in Eva, da sehen wir die Braut, das Weib des Lammes vorgebildet. Das war die, die zuerst mit der Sünde in Berührung kam, wir. Und im Schattenbild der Adam danach. Das heißt, Christus machte sich mit unseren Sünden eins. Beachten wir die Genauigkeit des Wortes Gottes. Der hat nicht nach der verbotenen Frucht gegriffen, sondern sie gab ihm, das heißt, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, selbst nie gesündigt. Sind das nicht herrliche Bilder im Worte Gottes an uns? Oh, möchte der Herr uns seinen wunderbaren Blick für sein Wort auftun, damit wir den gewaltigen Reichtum seiner Gnade an uns erfassen und erkennen. Und das, was uns in Offenbarung 21 vollendet gezeigt wird, das war in dem Herzen Gottes von Anfang vorhanden. Es ist ein großer Gott, den wir haben, dieser große Gott hat uns vieles gezeigt. Du darfst die Natur jeden Tag anschauen. Wenn du natürlich meinst, die hätte sich selber geschaffen, hast du keine Beziehungen zu dem lebendigen Gott. Des Herrn Absicht war also eine Schöpfung, in der er Gott von Menschen umgeben wohnen wollte. Das war von eh und je sein Gedanke. Aber Gott konnte nicht wohnen bei Menschen, die von der Erde waren, und Gott konnte nicht wohnen bei Menschen, die im Zugang der Schlange lebten. Da kann Gott nicht wohnen. Gott kann nicht in einem Schlangenhaus wohnen. Und das können wir auch Gott nicht zumuten. Es ist das furchtbare Mitteilungswerk des Wortes Gottes, das die ersten Menschen auf die Schlange hören. Eine Tragik, die uns heute noch mit dem Tod verbindet. Gottlob, die an Christus glauben, erlöst vom zweiten Tod. Obwohl alles, wie die Bibel sagt, sehr gut war. Aber beachten wir, sehr gut in seiner Art. Das müssen wir immer gleich erkennen. So konnte er, der Herr, doch da selbst nicht wohnen, obgleich er das Prädikat sehr gut gegeben hat. Wenngleich Gott dem Menschen vor dem Sündenfall ihn besuchen und mit ihm verkehren konnte, durch eine gewisse Gemeinschaft, so doch nicht dort wohnen, wo er Gott seiner Natur nach gar nicht erkannt werden konnte. Dort, wo Gott nicht erkannt wird, ist Gott auch nie zu Hause. Auch das wollen wir sehen und erkennen. Es bedurfte eben der Erlösung, um an das Licht zu bringen, was er, der Herr, seiner Natur nach ist, dass er Liebe ist. Und in dem Werke seiner Herzensliebe will er, der Herr, ruhen. Nicht aber in dem Werke seiner Hand. Spüren wir hier den Unterschied. Er will in dem Werke seiner Herzensliebe, aber nicht in dem Werke seiner Hand ruhen. Was das bedeutet, da können wir uns noch Gedanken machen. Geht weiter. Können wir aber heute hier nicht behandeln. Die Schöpfung Gottes entsprach seines Willens durch und durch. Ein großer Teil derselben bestand jedoch aus dem ruhelosen Meer. 75% etwa der Erdoberfläche wird vom ruhelosen Meer bewegt. Seine Freude aber fand er, der Herr, auf dem bewohnten Teile der Erde, seiner Erde, müssen wir hier sagen. Denn sein Vorsatz war, bei den Menschen zu wohnen und an ihnen die Wonne zu haben, wie wir schon ein wenig in Sprüche 8, Vers 31 finden. In Offenbarung 21 aber sehen wir seine Absicht erfüllt. Endzustand Ewigkeit. Hier sehen wir in diesem Kapitel aber auch die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann lesen wir, er wird bei ihnen wohnen. Diese Menschen des millenäischen Reiches, es sind zwar noch Fleischesmenschen, aber Gott hat ihnen einen entsprechenden Geist gegeben. Und die Schlange ist fernab in die Verbannung geworfen. Welch ein wunderbarer Gedanke, dass es Gott gefallen hat, Menschen und nicht Engel zum Gegenstand seiner persönlichen Liebe zu erwählen. Wenn der Sohn Gottes ein Engel geworden wäre, dann würde uns das gar nicht so sehr stark verwundern, weil sie weit über uns zu stehen scheinen. Dass aber Gott die Menschen zu seinem Wohlgefallen für sich haben will, und dass sein geliebter Sohn Mensch wurde, scheint uns auf den ersten Blick zu wunderbar, um die ganze Tiefe im Glauben zu erfassen. Wenn wir aber die Art von Menschen sehen, an denen Gott seine ewige Wonne finden will, dann ist es uns nicht mehr so überraschend. Es ist nicht mehr der Mensch in Adam, dem Ersten, sondern der Mensch in Christo, der Mensch, der zweite Mensch nach Gottes Art. Am himmlischen Thron hat Gott jetzt einen Menschen vor seinem Auge, der seinem Vaterherzen völlig entspricht. Allein über diesen bezeugt Gott, mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Liebe Geschwister, dass wir Freude am Herrn finden, ist nicht überraschend, sondern eher selbstverständlich, weil er der Wunderbare ist. Überraschend aber ist es, dass wir, nachdem wir ihn erkannt haben, noch die geringste Freude an irgendetwas anderen finden können, außer ihm. Das ist schon sehr sonderbar mit uns. Was sind die Dinge, die dich binden, außer Jesus? Wisst ihr, was das ist? Weil wir andere Dinge lieben, außer Jesus. Denn alles, was wir lieben, bindet uns. Auch wenn Sünde ist. Und du weißt, dass Sünde arg ist in den Augen Gottes. Wir brauchen eine entsprechende Demütigung und Buße, um der Macht der Dinge, die uns binden, durch die Gnade Gottes in die Freiheit entlassen zu werden. Er, unser Herr, der das Herz des Vaters ausfüllt. Dieser sollte mit Sicherheit unseren armen Herzen genügen. Ich meine schon. Mit dem ersten Menschen ist Gott fertig. Punkt. Uns aber will der Herr jetzt in dem Bilde seines Sohnes gleichförmig machen. Wenn die Hütte Gottes dann bei den Menschen ist und er bei ihnen wohnt, so ist es eben in der Beziehung zur Ewigkeit jetzt angelegt, nach der Art des zweiten Menschen. Wo ist nun das erste, Vers 4, geblieben? Diese Frage tut sich hier auf. Die Bibel sagt vergangen. Nicht allein Vergangenheit, sondern auch vergangen. Du kannst ja den Schnee hier in Frankfurt, der vor 20 Jahren im Winter gefallen ist, mal suchen. Du findest ihn nicht mehr. Warum nicht? Weil er vergangen ist. Die alte Erde wird nie mehr zu finden sein. Sie ist vergangen. Und die Menschen, die mit Christus nicht versöhnt sind, Bruder, Freund und Bruder, diese Sünden vergehen nie mehr. Sie sind auch ewigkeitsverbunden zu sehen. Himmel, Erde, Sünde, Tod, Tränen, Trauer, Geschrei, Schmerz, ewigkeitsverbunden sind vergangen. Wir könnten auch sagen, vorüber auf ewig. Und wer hat dieses Erste, welches Gott so betrübte, hinweggetan? Jesus, kein anderer. Der Mensch der Absicht Gottes, des Vaters. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Neuen Himmel, neue Erde. Neue Menschen, neue Wonne, neue Verwandtschaft und einen neuen Wohnplatz mit Gott. Er wird bei ihnen wohnen, Vorlauf auf dieser Erde, Vollerfüllung wir bei ihm sein. Und ich werde ihnen Gott sein. Und er wird mir Sohn sein, Vers 3 und Vers 7. Christus hat alles, was der Vater in seine Hände gelegt hat, zur Herrlichkeit Gottes vollführt. Die erste Schöpfung wurde durch Sünde gefleckt und verunreinigt. Da hat das Lamm die Sünde der Welt weggenommen. Um der Herrlichkeit des Vaters willen ist der ewige Sohn in Gleichheit der Menschen geworden und als Mensch ward er gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. In den Augen der Welt war er einstmals der Übeltäter. Jawohl, dazu hatte man ihn gemacht. Und wie viele machen ihn heute noch zum Übeltäter? Welch eine Sünde! Und alle jene rechnen von Gott her zum Gericht zählend, die sich nicht im Blute des Lammes von diesen Sünden abwaschen lassen. Und einstmals höhnte man ihn, ja, heute höhnt man ihn noch, und sagt,
er sei von Gott verlassen gewesen.
So steht's geschrieben. Er aber ging diesen Weg, den Weg, der ganz klar nach des Vaters Willen war. Auf das die Welt erkenne, steht geschrieben, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat. Johannes 14, 31. Es kommt der Augenblick, da wird die ganze Welt erkennen, dass es vollkommene Liebe und vollkommener Gehorsam gegen den Vater war, als er ans Kreuz ging. Und alle werden dann erfahren, welch ein Wohlgefallen Christus für Gottes Herz war und noch ist. In dieser Welt, in der alle Menschen Gott verunehren, da verherrlichte er Jesus, ihn, den Vater. Daher konnte er sagen, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Amen.